Hallo, ich bin Ella Elster, Oles beste Freundin. Und ich habe einen super Tipp für euch, denn jetzt wird es richtig bunt rund um Ole. Die exklusiven Ole schaut hin Fanartikel sind da. Mit dabei der farbenfrohe Ole-Turnbeutel, ein spannendes Ole-Spiel und die kuschelige Ole-Plüschfigur. Und das Beste, für Abonnenten der NOZ und SAZ wird es noch günstiger. Hol dir jetzt ein Stück Ole nach Hause im shop.noz.de und shop.saz.de.
Das tat gut. So ein Spaziergang durch den Wald. Überall Vögel, die gezwitschert haben, als würden sie sich Geschichten erzählen. Und dann dieser Specht, tok, 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 der hat so eifrig gegen diesen Baum geklopft. Also, das klingt schon fast wie so eine kleine Waldbaustelle. Und am Froschteich haben die gequakt, wie bei einem Konzert. Und dann, aus dem Unterholz, hat so ein kleiner Igel geschnauft, so laut, als wäre er auf der Suche nach einem Mitternachtssnack. Also, da fragt man sich wirklich, reden die Tiere vielleicht doch und nur eben in ihrer eigenen Sprache und auf ihrer eigenen Art? Ach, oh, ihr seid ja auch schon hier. Hey, schön euch zu sehen. Ja, und wo ihr schon mal da seid, ja, willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Und eure Fragen haben mich heute zu meinem kleinen Waldspaziergang inspiriert. Hört mal zu. Von Lucy, 5 Jahre. Warum können Tiere nicht sprechen? Dieselbe Frage hat Richard uns auch geschickt. Und Raphael aus Penzberg in Bayern. Haben Tiere auch eine Jugendsprache? Was für ein schräger, cooler Gedanke, Raphael. Und hier von Paul aus Berlin. Können Tiere aus verschiedenen Ländern miteinander kommunizieren? Also zum Beispiel ein Hund aus Deutschland mit einem Hund aus England? Und eine ähnliche Frage hat sowohl Mayra, 6 Jahre, als auch Henry, 5 Jahre. Sprechen Tiere aus der ganzen Welt immer dieselbe Sprache? Und ich finde, das sind super gute Fragen von euch. Vielen Dank. Und eins kann ich euch schon mal ganz sicher sagen. Mein blau gefiederter Mitbewohner redet. Und zwar ununterbrochen. Und ihr habt noch nie seine Freundin Ella gehört. Die, boah, ich kann euch sagen. Aber die meisten anderen Tiere, wie ist das denn da? Hunde bellen, Katzen miauen, Kühe muhen. Sind aber keine wirklich langen Gespräche, oder? Naja, vielleicht frage ich mal Ole, was er davon hält. Wo ist der eigentlich? Ole? Ole! Ach, natürlich, wenn man über Tierlaute nachdenkt, landet man am Ende doch bei Knuspern und Kauen. Und das beherrscht Ole echt perfekt. Naja, mal sehen, ob der kleine Sofavogel mir heute wieder eine kluge Antwort geben kann. Ole, wo bist du denn jetzt? Ole!
Auf dem Sofa!
Ole, wo bist du denn?
Hier, hinterm Kissenberg der Gemütlichkeit.
Na, natürlich, dein natürlicher Lebensraum, Sofa-Kuschelzone.
Na, falsch. Mein natürlicher Lebensraum ist überall, wo Snacks sind.
Naja, und wo die Fernbedienung griffbereit liegt, oder?
Ja, Multitasking, Essen, Liegen, Zocken.
Die bequemste Eule Europas.
Ja, eulischer Dreikampf. Nenn mich Ole Sofa Hook Eulasso.
Ja, wenn das mal kein Wortspiel ist.
Ja doch, ein total elegantes.
Aua.
Apropos Aua, mein Bauch sagt, er braucht Nachschub.
Dein Bauch hat gerade eine ganze Pizza samt Karton eingeatmet.
Ja, ich habe ihn nur im Ganzen verschluckt, wie Eulen das halt so machen.
Ja, und später kommt das als Gewölle zurück.
Kunstinstallation, Rätsel der Reste.
Aber bitte nicht auf den Teppich wieder.
Keine Sorge, ich ziele auf deine Zeitung.
Sehr, sehr beruhigend.
Ja, also, was gibt's denn? Philosophierst du wieder über die großen Fragen der Welt?
Ja, im Grunde schon. Also, ob Tiere sprechen können? Also, vielleicht doch?
Lass mich mal scharf nachdenken. Können Tiere sprechen? Na klar, ich, Ella Elster, Noel das Nashorn, Mafalda Maulwurf. Ja, wir sind eine richtige Talkshow-Bande. Ja.
Also ich meine außerhalb eures, ganz besonderen Freundeskreises.
Ach so, du meinst so die Normaltiere?
Ja, genau die.
Ja, die reden schon, du hörst nur nicht hin.
Dann übersetz doch mal, was sagt der Hund vom Nachbarn gerade?
Der sagt, Moment, mach die Tür auf, ich muss dringend raus.
Ja, klingt plausibel.
Ja, und bring endlich die Leckerlis.
Aha, und guck mal da, was sagt diese griesgrämige Katze da vorne auf der Straße?
Warte mal, die nuschelt. Lass mich in Ruhe, außer du hast Thunfisch.
Ja, das klingt wirklich nach so einer finster dreinblickenden Katze.
Aha, und was sagt dein Magen?
Gemüse.
Ja, der schwindelt doch.
Was sagt denn dein Magen?
Schoko-Kakao-Kuchen-Keks-Kombo.
Na, welche Überraschung.
Also gut, Herr Alt und Weise, erklär mal, warum können die anderen nicht quatschen?
Kommt gleich. Erstmal eine Bestandsaufnahme.
Bestandsaufnahme?
Naja, wie oft hast du heute Hunger gesagt?
Hunger?
Ja, einmal mehr.
Ich gewinne.
Oder das ist kein Wettkampf.
Doch. Snackathlon. Disziplin, Pizzaweitwurf, Chips, Tütenstapel, Hochsprung, Milchreismarathon.
Mit Ketchup?
Nur zu Nudeln. Ich bin doch kein Monster.
Ja, darüber lässt sich jetzt streiten.
Nee, ich bin ein sensibler Nahrungsaufnahmekünstler.
Naja, mit Schwerpunkt essbare Skulpturen.
Genau. Und ich spreche fließend Kühlschrank.
Naja, was sagt denn der Kühlschrank?
Hilfe, ich habe Schokopudding-Itis. Kann mir das jemand herausoperieren?
das habe ich mir gedacht.
Siehste, wir verstehen uns.
Weißt du, warum ich überhaupt darüber nachdenke?
Ja, klar, weil du zu viel Zeit hast.
Nein, weil uns wieder ganz viele Kinder genau diese Fragen gestellt haben. Also guck mal hier, von Lucy und Richard. Warum können Tiere nicht sprechen? Oder hier, Paul, Mayra und Henry haben uns gefragt. Können Tiere sich aus verschiedenen Ländern miteinander verstehen? Können die kommunizieren?
Gute Frage.
Oder hier, ganz spannend, von Raphael. Haben Tiere auch eine Jugendsprache?
Hey, alter Dackel, bin krass futterlost im Chillnapf.
Genau, das dachte ich mir. Also wer könnte mit mir besser darüber reden als eine sprechende Eule, die immer Hunger hat?
Das ist wahr. Ich bin quasi die Expertis-Eule und Ella Elster wäre die Expertis-Elster.
Ja, dann lass uns mal den Kindern ein paar gute Antworten geben.
Ja, aber nur, wenn es danach Kakao gibt.
Deal. Also, Ole?
Ich liebe es, wenn du meine Expertise so schätzen tun tust.
So, Ole, jetzt lass uns mal zuerst nachschauen, was wir zum Thema Tiere und Sprache alles im schlauen Notizbuch finden.
Boah, ist das laut! Müssen die denn alle durcheinander? Puh, Ruhe! Na also, geht doch.
Viel besser, jetzt verstehen uns die Kinder auch. Also, Fakt 1. Papageien können menschliche Wörter erstaunlich gut nachahmen.
Hallo, Basti ist alt und runzlig. Hallo.
Ja, danke für nichts.
Bitte.
Also, Fakt 2. Wale singen Lieder. Die sind kilometerweit zu hören.
Oh ja, überall ist Sushi.
Hoffentlich hört das kein Wal, sonst taucht der für immer ab.
Ja, oder schwimmt direkt zum Imbiss um die Ecke. Wal, da bläst er.
So, Fakt 3. Bienen tanzen, um anderen Bienen zu zeigen, wo es Futter gibt.
Ha, Kühlschrank voraus. Ha, Kühlschrank voraus.
Das war modernes Chaos-Ballett.
Hauptsache am Ende steht Honig.
Ja, war ja klar.
Ja.
So, Ole, die Infos aus dem Notizbuch waren ja schon ganz gut, aber für die vielen Kinderfragen reicht das nicht.
Nun ja, das ist ja heute auch ein ganzer Bus voller Fragen.
Bus, das bringt mich auf eine Idee, wer uns heute helfen kann.
Hä? Wie kann uns denn ein Bus helfen?
Naja, ein Bus voller Tiere vielleicht. Und wer hat sich den ausgedacht?
Es schmerzt mich zugeben zu müssen, aber da stehe ich jetzt voll auf dem Schlauch.
Margit Auer! Margit hat doch die berühmte Kinderbuchreihe Die Schule der magischen Tiere geschrieben. Also mit Sicherheit kennt ihr alle die Geschichten schon. Da bekommen die Kinder ein magisches Tier als Freund, das sogar sprechen kann. Also nur mit ihnen. Und davon gibt's halt nicht nur Bücher, sondern Filme, Hörspiele und ein Theaterstück.
Moment mal. Magische Tiere, die sprechen können? Das bin ich doch wohl. Ich rede doch hier dauernd ununterbrochen.
Also, ich weiß, mein Freund, ich weiß. Und daher wird es Zeit, dass jetzt mal jemand anderes zu Wort kommt.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Hallo Margit, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
Hallo Bastian, hallo.
Wunderbar. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist, denn ich habe ein paar sehr spannende Kinderfragen mit Gepäck und ich bin überzeugt, du bist perfekt für uns geeignet. Und zwar haben uns Lucy und Richard als erstes gefragt, warum können Tiere nicht sprechen? Jetzt habe ich ja hier eine plappernde blaue Eule sitzen und du hast ja auch Erfahrungen mit magischen Tieren, aber hast du eine Ahnung, warum Tiere nicht sprechen können? Normale?
Naja, also ich finde ja schon, dass Tiere sprechen können. Sie können natürlich nicht mit uns reden, aber ich glaube, jeder, der ein Haustier zu Hause hat, der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Also so kam ich auch zum Teil auf meine Geschichten. Also ich beobachte ein Mädchen, das geht mit seinem Hund spazieren und ich habe das Gefühl, die sprechen miteinander. Oder meine Kinder, die waren auch noch sehr klein, als ich diese Geschichten erfunden habe. Und wir haben eine Katze zu Hause. Und einer, bei dem hatte ich wirklich das Gefühl, mein Sohn, der kann die Katzensprache. Der nimmt die Katze abends mit ins Bett und dann unterhalten sich die. Und er erzählt unserer Charlie, was an dem Tag so passiert ist. Und ich habe dann wirklich das Gefühl, die antwortet. Oder es fehlt gar nicht viel, dass sie antwortet. Und das ist dann meine schöne Aufgabe als Schriftstellerin, dass ich mir das ausdenken darf. Bei mir können die Tiere reden. Und ja.
Sprechen funktioniert vielleicht nicht nur über Sprache, sondern auch über Emotionen, oder?
Ganz bestimmt. Also wenn man ausreitet mit einem Pony, mit einem Pferd, ich glaube, da kommt man nicht weit, wenn man nicht eine Einheit bildet.
Das stimmt wohl. Jetzt haben uns Paul, Mayra und Henry noch gefragt, sprechen eigentlich Tiere aus unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt dieselbe Sprache? Wie verstehen die sich? Und das erleben wir ja auch in deinen Büchern. Das heißt, ob Pinguin, Schildkröte oder Fuchs, die kommen ja auch aus aller Herren Länder. Die können ja trotzdem miteinander reden. Hast du eine Idee, wie das funktioniert? Oder bei dir in den Büchern weißt du das ja.
Naja, genau. Also ich habe es halt einfach mal, weil wir können sie einfach mal drüber reden. Ja. Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht ganz groß hinterfragt. Ich habe mir einfach meine Welt aufgebaut, habe mir auch meine Regeln natürlich irgendwann mal festgelegt. Da denke ich lange drüber nach, weil wie man am Anfang den Ton setzt, den kann man ja dann nicht mehr groß verändern. Zum Beispiel eine große Frage war auch, wer kann mit den Tieren sprechen, wer versteht sie? Miss Confield kann sie ja nicht verstehen, Mortimer Morrison schon. Also wie kriege ich das alles so hin? Die Eltern, wie sehen die magischen Tiere? Sehen die den Rabat wirklich als lebendigen Fuchs? Mir war klar, nein, das kann nicht funktionieren. Wenn Silas mit seinem Krokodil nach Hause kommt und es ist ein lebendes Krokodil, dann sagen die, ja, hoch, Hilfe! Also es war klar, die Eltern dürfen auf keinen Fall die Tiere als Tiere erleben. Aber wie mache ich das? Also auch da, das hat wirklich gedauert. Werden die unsichtbar oder kriegen die irgendwelche Zauberperlen obendrauf? Und dann, ja, dann bin ich auf dieses Versteinern, sie verwandeln sich in Tuteltiere gestoßen, habe das ein bisschen durchdacht, einfach mal so losgelegt und dann ist es halt auch einfach gesetzt und dann denkt man nicht mehr drüber nach. Und genauso habe ich ehrlich gesagt gar nicht groß drüber nachgedacht. Mr. Morrison fährt nach Norwegen und er fährt nach Afrika und er kann mit allen Tieren sprechen und die Tiere untereinander. Ich habe einfach meine große Freiheit als Schriftstellerin genutzt, dass es bei mir halt einfach funktioniert.
Aber ich finde, das passt ja auch genauso, wenn ich mich erinnere an meine Kindheit und mein Lieblingsstofftier. Das war ja wie mein bester Freund und man hat ja mehr miteinander gesprochen. Deswegen finde ich das gar nicht weit weg. Die hat man mitgenommen, die waren dabei. Und dass die Eltern nicht sehen konnten, was das genau bedeutet, das ist ja ganz natürlich, oder?
Ich denke auch. Also ich glaube, wenn man jetzt einen Hund in Italien trifft, dann hat man auch das Gefühl, wenn man jetzt die Hundesprache kann, wenn man jemand ist, der mit Hunden super gut kommuniziert, dann wird sich der mit dem italienischen Hund auch gut verständigen können. Das ist nicht das Ding.
Ja. War das dann auch wirklich so dieser Punkt, wo du gerade gesagt hattest, ich habe gesehen, wie ich Kinder und Tiere beobachte, dass man dann im Kopf dann denkt, was unterhalten die sich wohl, was denken die Tiere wohl und was würden sie wohl antworten, wenn sie jetzt wirklich auch unsere Sprache sprechen können, die dich dann dahin gebracht haben zu sagen, das möchte ich näher durchdenken und das ist es wert, auch dass ich daraus eine ganze Geschichte mache, weil diese Geschichten sich eigentlich fast in meinem Kopf von selbst schreiben.
Es sind ja viele Puzzleteile, die man zusammensetzt für einen Kinderroman. Und klar, das war eins dieser Puzzleteile, aber ich sehe jetzt dann trotzdem, also wenn ich ein neues Buch schreibe oder auch in meine Welt eintauche, dann ist für mich der Kater Klarajan kein Kater oder der Rabat ist für mich kein Fuchs. Er ist für mich ein Charakter, er ist ein Freund, er ist derjenige, der da Ida beisteht, der ist jetzt nicht ein Fuchs. Klar, das ist natürlich, macht Spaß und kann man natürlich wahnsinnig witzig beschreiben, aber ich sehe ihn jetzt nicht als Tier, sondern ich sehe ihn als denjenigen, der immer fest an der Seite von der Ida ist, egal was passiert, er ist immer für die Ida da. Und da denke ich zum Beispiel auch, wenn man manchmal im Fernsehen oder in Zeitschriften auch so Geschichten liest von jungen Leuten, die komplett abgestürzt sind, die gestrandet sind, keine Ahnung, weil in der Familie alles schief geht, sie landen in irgendeinem Heim oder keine Ahnung und ja, sind so wirklich komplett in der Krise und die erzählen dann sehr oft, sehr rührend die Geschichte, wie sie dann trotzdem noch die Kurve gekriegt haben und sie sagen dann, es gab einen Menschen, der hat an mich geglaubt, der hat in mir was anderes gesehen, nicht den Versager, nicht derjenige, der Mist gebaut hat und gestrauchelt ist im Leben, sondern es gab eine Person, die hat an mich geglaubt, ein Sozialarbeiter, ein Streetworker, keine Ahnung, eine Freundin, die man auf einmal dann getroffen hat, wo man das Gefühl hatte, mit der bin ich auf einer Länge. Und so dieser Gedanke, der kam auch dazu, dass ich sage, hey, da gibt's diesen Fuchsrabatt und egal, was die Ida macht oder dass sie das so blöder sich anstellt, er hat jemand, der hilft ihm da wieder raus. Und auch eine Botschaft von mir, alles wird gut. Also meine Geschichten gehen ja auch immer gut aus. Und das möchte ich einfach auch den Kindern, meinen Leserinnen und Lesern einfach mitgeben, dass sie halt an sich glauben und dass sie auch den Mut haben, einen Schritt voranzugehen und dass sie auch den Mut haben, sich zu öffnen und ihre Probleme, das sie bedrückt, nicht in sich hineinzufressen, sondern dass sie wirklich sagen, ich gehe zu meiner Lehrerin oder ich gehe zu meinem Vertrauenslehrer oder ich spreche mal mit meiner Mama oder mit meinem Bruder, was da schiefgelaufen ist. Und ich glaube, man müsste schon ein Herz aus Stein haben, wenn dann so ein Kind keine Hilfe kriegt. Aber wenn es sich nicht meldet und sich nicht rührt und immer so tut, als wäre alles in Ordnung, dann, ja, dann ist es halt schwierig. Also kommt raus mit euren, was euch bewegt, lasst es raus.
Aber das finde ich sehr, sehr schön, so die Person des unendlichen Vertrauens zu haben, im Grunde dem besten Freund, wer auch immer das ist, das hast du ganz toll gesagt, das können die Eltern sein, das können der Bruder sein, das kann aber auch natürlich eine Lehrkraft sein, die es einfach toll macht. Und das finde ich total schön, wie du das dann auch beschreibst. Jetzt sind ja auch zum Beispiel Ida, Rabat, die reden ja dann auch immer in einer Wellenlänge, das heißt, die verstehen sich auch total gut. Und Raphael zum Beispiel hat uns gefragt, haben Tiere auch eine Jugendsprache? Und zumindest bei dir haben sie das ja, oder?
Ich überlege mir schon auch, wie alt sind die denn gerade? Ich meine, die Henrietta ist ja eine betagte Schildkrötendame. Die spricht natürlich dann anders als Rabat. Der ist für mich so ein bisschen älter als die Ida. So vielleicht so der Typ, bisschen großer Bruder. Wenn dann so ein neues Tier kommt, dann überlege ich mir schon so, was hat der für eine Persönlichkeit? Hat der Karajan, der natürlich so hochnäsig ist und dann natürlich auch diesen französischen Akzent hat, aber dann auch halt wieder seine Schwächen hat. Und deswegen mag man ihn ja auch so, wenn man dann merkt, oh Gott, bei dem ist ja auch nicht alles so gut gelaufen, wie er immer tut. Und dann, das ist dann wirklich oft erst am Schluss, wenn meine Geschichte schon steht und wenn ich schon merke, es funktioniert, der Plot geht auf, ich komme wirklich am Ende zu meinem Ende, wie ich es ungefähr mir vorgestellt hatte, dann kriegen die Tiere nochmal so richtig so ein bisschen so Charakter und dann kriegen sie auch immer so ein bisschen ihren Spruch, dass Ratte Cooper halt dann immer mit Cool Baby dann so raushaut oder ja, nicht übel, gar nicht übel, die Henrietta, das ist dann, wenn ich meine Figuren, wenn ich meine Charaktere immer besser kennenlerne, dann am Schluss kriegt es noch so richtig schön, vielleicht auch einen Touch Jugendsprache, je nachdem.
Jetzt sind diese Figuren ja vor allen Dingen bei dir im Kopf entstanden. Wie war es denn dann für dich, als du das erste Mal deine eigenen Figuren auf der Leinwand gesehen hast oder vielleicht die ersten Storyboards gesehen hast? War das für dich dann auch so eine Befreiung aus dem Kopf heraus oder ist das dann seltsam?
Es war sehr seltsam. Es war wirklich sehr seltsam. Und obwohl ich ja theoretisch wusste, was mich erwartet, hat es mich komplett überwältigt. Also ich bin dann ans Set gekommen und da standen Lastwagen hintereinander und Dutzende von Leuten, von Technikern sind durch die Gegend gelaufen und haben Mikrofone und Lampen und was auch immer alles getragen. Und ich dachte mir, oh, ist jetzt nur deswegen da, weil ich diese Geschichte erfunden habe. Und dann diese Geschichte wirklich zum Leben zu erwecken, da habe ich ein bisschen gebraucht, aber es war dann wirklich sehr, sehr schön. Ich kann mich an eine Szene aus dem ersten Teil auch erinnern. Ich habe erste Willy Wondraschek als ersten so gesehen. Da war ich schon ziemlich geflasht, dass da der Hausmeister auf einmal wirklich mein Hausmeister da durch die Kulisse schlappt. Aber dann gab es die eine Szene, wo so eine ganze Kinderbande durchs Schultor läuft und sich draußen aufbaut. Und die Ida stellt sie dann als erstes kletterte so hin und ist so ganz selbstbewusst und dachte mir, ja, ja, da sitzt sie, das ist meine Klasse. Gut getroffen und ich war überglücklich.
Das ist schön. Und jetzt nach 4 Filmen wird's ja nicht müde. Also da passiert ja immer noch viel mehr und die Abenteuervielfalt, die du uns da präsentiert hast, die geht ja, naja, wir haben ja noch ganz, ganz viel zu erleben mit denen, oder?
Ja, so ist es. Wir stehen natürlich vor der Problematik, die Schauspieler werden älter. Aber ich finde, wir hätten schon noch ein bisschen Luft nach oben, also auch altersmäßig. Es gibt schon auch Geschichten, die man gut erzählen kann mit Teenagern. Also jetzt freuen wir uns mal auf Teil 4 und dann lassen wir uns einfach überraschen, wie es weitergeht, ein Schritt nach dem anderen.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Abschließend, was können wir Menschen von Tieren lernen, wenn wir ihre Sprache wirklich verstehen könnten? Was glaubst du?
Also ich bin viel in der Natur unterwegs, sehr, sehr viel. Na klar, also wir könnten natürlich lernen, die Natur mehr zu schätzen, sie auch stärker wahrzunehmen. Tiere haben auch kein Handy in ihrer Hosentasche. Sie sind sehr offen für ihre Umgebung. Ich glaube, das könnten wir gut von Tieren lernen, einfach mit wachem Geist, mit wachen Augen aufmerksam durch die Welt zu gehen und einfach schauen, wie schön sie auch ist.
Das ist ganz toll, das nehmen wir gerne mit. Liebe Margit, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine tollen Antworten. Ich freue mich auf die Bücher, ich freue mich auf die Filme und alles, was von dir noch kommt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Viele, viele Grüße Danke. An eure Hörerinnen und Hörer.
Dankeschön, sehr, mach's gut.
Sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Tschüss. Boah, oder war das nicht der Hammer? Sowas von magisch.
Oh, magisch, magisch, das magisch.
Und was wir heute alles über sprechende Tiere gelernt haben, war?
Super magisch.
Finde ich auch. Also, Margit meint, dass Tiere durchaus sprechen, nur nicht eben in menschlicher Sprache. Wer ein Haustier hat, kennt das Gefühl, dass man einander versteht. Kinder reden oft mit Tieren und manchmal wirkt es so, als ob die Tiere antworten. Als Schriftstellerin erlaubt sie sich da die Freiheit, diese Fantasie in ihren Geschichten wahr werden zu lassen. Für sie ist Kommunikation nicht nur eine Sprache, sondern auch Emotion und Nähe. Etwa beim Reiten, wo Mensch und Pferd eine Einheit bilden müssen.
Also ich sag mal so, Margit hat recht, Tiere sprechen. Ich zum Beispiel rede den ganzen Tag, vor allem wenn ich Hunger hab. Und Basti versteht mich immer, auch wenn er so tut, als ob das nicht der Fall ist.
Ich verstehe nur Keks und Kakao.
Siehst du, perfekte Verständigung.
In ihren Büchern ist das ganz einfach geregelt. Tiere können miteinander sprechen, egal woher sie kommen. Sie hat sich bewusst für diese kreative Freiheit entschieden, ohne es wissenschaftlich großartig zu erklären. Margit glaubt auch im echten Leben, dass Kommunikation zwischen Tieren nicht an Ländergrenzen scheitert. Ein Hund in Italien würde sich mit einem Menschen, der Hundesprache versteht, genauso verständigen wie ein Hund in Deutschland.
Ja, und das mit den Ländern finde ich super, denn wenn ich nach Italien fliege, dann sage ich einfach Pizza. Und schon versteht mich jeder Hund, jede Katze und jeder Koch. Weltsprache. Pizza, Nudeln, Schokolade. Klar.
Aha, und das ist jetzt wissenschaftlich?
Ja, wissenschaftlich lecker.
Margit entwickelt für jedes Tier eine eigene Ausdrucksweise, die zum Alter und Charakter passt. Eine alte Schildkröte spricht halt würdevoll und bedächtig. Ein junger Fuchs eher wie ein großer Bruder. Und manche Figuren bekommen auch typische Sprüche, wie etwa ein Cool Baby oder gar nicht übel. Dadurch wirken die Tiere lebendig und individuell und manchmal sogar, als hätten sie tatsächlich ihre eigene Jugendsprache.
Hey, Jugendsprache bei Tieren? Safe, Ella Elster sagt immer, ey Digger, chill mal deine Federn.
Ja, ist klar.
Und ja, und wenn ich das richtig feier, dann rufe ich, boah, ist ja wild.
Boah, wild sind echt nur deine Kühlschranksmus nach Mitternacht.
Ja, wenn ich richtig Hunger hab und Basti mir endlich Schokolade gibt, sag ich, gönn dir. Und wenn er mir keine gibt, boah, das ist so lost.
Boah, ey, lost bist du, wenn du dein Gewölle suchst.
Ey, voll cringe, Alter.
Oh, cringe ist, wenn du wieder Videospiele mit Ketchupfingern zockst.
Na, dann flex ich halt mit meinen Flügeln. Siehste, pure Eulenpower.
Ja, flex. Du wirkst echt wie ein müder Luftballon.
Ach komm, Basti. Ich bin einfach der Ehrenmann unter den Eulen.
Boah, Ehrenmann. Okay, ab in den Abspann. Es wird Zeit.
Skibidibi.
Liebe Lucy, Mayra, Henry, Paul, Raphael und Richard, das waren eine ganze Menge super toller Fragen über sprechende Tiere. Und dank Margit seid ihr jetzt voll safe.
Aura mal 1000.
Und wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns einfach an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
Unsere Telefonnummer ist 0541 310 334.
Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern einfach eine E-Mail. Da erreicht ihr uns unter
fragen@ole-podcast.de.
Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei.
www.ole-podcast.de.
Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Ole spricht mit. Ach, Ole?
Ja, Basti?
Also, warum können Tiere nicht so sprechen wie wir?
Weil sie keine Lust haben?
Ah, nicht ganz. Es liegt tatsächlich auch ein bisschen an ihrem Körperbau. Also ihre Stimmbänder sind anders, ihre Zungen nicht so beweglich.
Ja, aber ich kann Schoko sagen. Reicht.
Menschen haben im Kopf auch tatsächlich einen speziellen Bereich dafür, der Sprachen planen, lernen und verstehen kann.
Aha. Und Tiere haben dann kleinere Orchester im Kopf.
Genau. Sie können dafür halt Dinge tun, die wir nicht tun können. Also Infraschall hören oder im Dunkeln sehen oder auch Düfte besser unterscheiden.
Ja. Düfte unterscheiden kann ich auch. Zum Beispiel deine alten Socken von...
Ja. Außerdem, viele Tiere reden ganz ohne Worte über Gestik, Blicke oder Bewegungen. Wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt oder eine Katze, die Ohren anlegt, ist das tatsächlich schon eine komplette ganze Botschaft.
Ja, stimmt. Wenn Ella Elster die Flügel schief hält, dann weiß ich sofort, gleich gibt's Ärger.
Siehst du, also Sprache braucht außerdem Regeln, wie bei Pizza. Wenn alle Margarita sagen, weiß jeder, was gemeint ist.
Oh, perfektes Beispiel, Basti. Ja,
habe ich mir gedacht. Also Tiere haben halt Kommunikation, aber keine, wenn du willst, Grammatik, wie wir sie kennen.
Grammatik ist, glaube ich, das, was du korrigierst, wenn ich sage, ich habe gegessen Pizza.
Genau.
Also sind Tiere nicht stumm, sie reden einfach anders.
Richtig, sie sprechen ihre eigene Sprache.
Ja, und ich bin die Deluxe-Ausnahme.
Und leider ohne Ausschalter.
Dafür muss nur genug Nahrung in den Schnabel. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Du musst einfach nur den Kühlschrank aufmachen, etwas Leckeres herausholen, es vor mich halten und warten, bis mein Schnabelfutter relaxt, mein Schnabelreiz auslöst, der dazu führt, dass der Schokopudding-Trigger und der Sushi-Sushimi-Supertrigger ausgelöst
werden. Also ihr hört schon, manchmal reicht das nicht mal. Der Ausschalter wäre jetzt einfach... Ich muss den Stecker ziehen, es reicht. Ich muss weg.